Ja, ich hoffe, dass hier diese Größe Gottes auch in den kleinen Dingen des Alltags entdecken könnt. Edi und ich haben heute gut gefrühstückt, ich hoffe, ihr auch. Und gegenüber von uns, da stand ein kleiner Strauß von Tulpen. Die Tulpen blühen ja sehr schön im Garten. Und wenn man sie aber dann reinholt ins warme Wohnzimmer, dann entfalten sie sich, dann tun sie sich auf. Und eine dieser Tulpen war eine rote. Und die hat sie gerade gegenüber mir, wo ich da gesessen bin beim Frühstück, so richtig entfaltet und schon aufgetan. Und ich habe zu Hedi gesagt, schau dir das an. Daneben ist eine gelbe und dann gibt es eine weiße. Und jede schaut anders aus, obwohl sie direkt nebeneinander im Garten gewachsen sind. Außen rot, keine Spitzenblätter, sondern runde. Dann nach innen immer anders gefärbt mit einer wunderschönen Zeichnung in der Mitte. Und dann die tollen Kelche, die sich auftun in der Mitte der Blume. Ein Wunderwerk. Und daneben die gelbe und die weiße. Alle sehen anders aus und doch hat sie Gott geschaffen zur Freude. Und so sieht man sowohl in den großen als auch in den kleinen Dingen die Größe Gottes, wie der Martin gesagt hat, seine Schöpfung, und im Wort Gottes erkennt und entdeckt man seine Liebe zu uns Menschen. Heute feiern wir Palmsonntag. Ich denke, das ist allgemein so bekannt. Und mit dem heutigen sogenannten Palmsonntag beginnt im christlichen Jahresablauf die Karwoche oder auch Passions- und Leidenswoche Jesu Christi genannt. Diese Woche ist eine ganz entscheidende Woche gewesen im Leben unseres Herrn. Jetzt muss ich schauen, dass ich mein Bild da hinkriege. Einschalten, hat der René gesagt. Da ist es schon. Die Passions- und Leidenswoche Jesu Christi. Sie ist eine ganz besondere Woche im Leben Jesu gewesen. Und deshalb haben die Evangelien, die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, diese Tatsache der Leidenswoche Jesu Christi besonders daran erkennen lassen, dass sie 32% des Textes der vier Evangelien, die uns das Leben des Messias, unseres Herrn, beschreiben, dieses Leben circa 33 Jahre auf Erden gedauert hat, dass dieser letzten Woche 32% des gesamten Textes der Evangelien gewidmet sind. Das heißt, ein Drittel für eine Woche, während für 3 mal 52, kann ich so schon rechnen, 156 Wochen praktisch der übrige Text, also zwei Drittel, verwendet wurde. Das weist darauf hin, wie wichtig diese Woche für unseren Herrn, auch für sein Leben und vor allem auch für seine Nachfolger gewesen ist. Ich möchte heute Morgen ein bisschen, bevor ich auf meinen Predigtext komme, mit euch diese Woche Revue passieren lassen. Sie beginnt wie immer im jüdischen Kalender mit dem Schabbat. Wir beginnen ja entweder mit dem Sonntag, je nachdem wie der Kalender gestaltet ist, oder mit dem Montag. Für die Arbeiter beginnt die Woche am Montag, für die Pensionisten am Sonntag. Wie immer, sie beginnt im jüdischen Kalender mit dem Schabbat, und das war auch bei Jesus so. Er kommt über Jericho mit seinen Jüngern nach Bethanien an den Ölberg, südlich oder östlich von Jerusalem gelegen, und kehrt dort ein bei einem Freund und seinen beiden Schwestern, nämlich bei Lazarus, Martha und Maria. Dort gibt es ein großes Abendessen und es kommen viele Besucher und Gäste aus diesem Anlass an oder zu oder in dieses Haus, und dort geschieht vieles. Ich möchte es nur ganz kurz erwähnt haben, nämlich das Wichtigste des Essens oder des ganzen Abends war die Salbung Jesu in Bethanien mit all seinen Begleiterscheinungen. Am Sonntag, also nach dem Schabbat, beginnt diese Leidenswoche damit, dass Jesus zunächst mit seinen Jüngern in Jerusalem einzieht. Daran erinnert auch dieser Palmsonntag am heutigen Tag. Er kommt also von der Rückseite des Ölberges, und wer mal in Israel war, der hat das noch ganz klar vor Augen, kommt er herüber auf den Kamm des Ölberges, und während man auf diesem Gebirgszug oder Höhenrücken entlang geht, hat man einen wunderschönen Blick auf Jerusalem. Diesen Blick hat auch Jesus gehabt mit seinen Jüngern. Er geht in den Tempel. Dieser triumphale Einzug Jesu in Jerusalem, darauf möchte ich kurz hinweisen, geschah, so haben Bibelkenner und Wissenschaftler errechnet, genau am 173.880. Tag nach dem Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems unter dem persischen König Kores oder Artaxerxes. Das heißt, genau exakt an dem Ende der in Daniel 9,25 geweissagten 69 Jahrwochen, das sind 483 Jahre. Dieser Tag des Einzugs war von überaus großer Bedeutung für Jerusalem, denn als Jesus über den Ölberg herunterkommt, da sieht er die schöne Stadt mit dem Tempel auf dem Tempelberg, die Altstadt, die Mauern und all das, was dort sich ereignet hat. Und er sagt, so kann man nachlesen in Lukas 19, Vers 24, indem er über Jerusalem weint. Er sagt, du hast die Gnade Gottes abgelehnt und dieser dein Tag, der heute ist, den erkennst du nicht. Und deshalb meinen manche Bibelausleger, dass diese Tage, die sie hier errechnet und gezählt haben, genau auf diesen Tag dieser neuen Woche hinweist. Nämlich Jesus wollte Jerusalem noch einmal besuchen, berufen und ihnen seine Gnade erweisen. An diesem Tag kehrt er wieder zurück nach Bethanien und dann übernachtet er bei diesen Geschwistern. Am Montag geht's weiter, er geht wieder nach Jerusalem. Der Weg ist nicht sehr weit von Bethanien nach Jerusalem. Ich hätte mal gesagt, ein guter Joggingpfad am Morgen von Bethanien hinüber über den Ölberg. Einige Hinweise: an diesem Tag geht er vorbei und da passiert die sogenannte Verfluchung des Feigenbaums. Ihr wisst, dass der Feigenbaum damals keine Früchte gebracht hat und Jesus hat gesagt, von dir soll in Zukunft niemand mehr Feigen essen. Er geht wieder in den Tempel und dort findet er einige Unordnung vor. Ihr wisst, wie das war. Das kann man nachlesen im Markus-Evangelium zum Beispiel. Da schüttet er die Tische um, die die Tempelwechsler dort aufgebaut hatten. Er treibt die Händler hinaus und da steht das bekannte Wort, ihr habt aus meinem Bethaus eine Räuberhöhle gemacht, und er reinigt sozusagen den Tempel. Nun einige der folgenden Ereignisse. Das muss ich jetzt da hinten hin tun. Geht das? Das war schon zu weit. Da war es. Die folgenden Ereignisse ergeben sich aus den verschiedenen Berichten der vier Evangelien. An diesem Tag geschieht sehr viel. An diesem Tag geschieht sehr viel. Es ist Jesu letzter Tag im Tempel. Dort kommen zunächst die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, die ganze Elite der religiösen Gemeinschaft in den Tempel, um ihn von gewissen Dingen zu befragen und ihm gewisse Fallen zu stellen. Denn bei ihnen stand schon lange fest, dieser Mann gehört aus dem Weg geräumt. Einige Hinweise, ich möchte sie nicht alle vorlesen. Übrigens, wer dieses Konzept haben möchte, kann es nachher zu mir kommen und wir werden es kopieren und euch weitergeben. Es ist vielleicht auch eine gute Anleitung, einmal nachzulesen in Gottes Wort in dieser Woche, die auf uns zukommt, wie Jesus diese Wege gegangen ist. Also es gibt da verschiedene Elemente, die an diesem Tag geschehen. Die Frage nach der Auferstehung, zum Beispiel die Frage nach dem Sohn Davids und dem Herrn Jesus Christus, das Wehklagen über Jerusalem, die Gabe der sogenannten armen Witwe, die mehr gegeben hat als alle anderen, die Frage der griechischen Leute, die gekommen sind, um Jesus auch zu sehen, die Ölbergrede, die Feigenbaumrede, der Türhüter des Hausherrn, die bösen Knechte, die Schafe und die Böcke und so weiter. Also eine ganze Fülle an diesem Tag an Lehre und Weitergabe, die Jesus in dem Tempel getan hat. Nach solch einem anstrengenden Tag ist es nur normal, dass man einen Tag der Stille einlegt, und den nimmt sich auch Jesus in dem Bewusstsein, was auf ihn zukommt. Denn der Donnerstag ist die Vorbereitung für das Passamahl und am Abend das Halten des Passamahles oder am späten Nachmittag. Und da lesen wir, und das haben wir in der letzten Predigtserie sehr eindrücklich und sehr ausführlich vorgenommen, die verschiedensten Dinge, die Jesus im Johannesevangelium anspricht im Rahmen seiner Jünger. Das ist die große Rede Jesu im Obersaal. Auch diesen Saal kann man besuchen in Jerusalem. Unter anderem, ein neues Gebot gebe ich euch, hat Jesus gesagt, dass ihr euch untereinander liebt. Unter anderem, der Verrat, den Jesus ankündigt, der durch Judas nachher geschieht. Dann die Ankündigung, dass Petrus ihn verleugnen wird. Ehe ein Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Die Rede vom wahren Weinstock, auch darüber haben wir einige Predigten gehört. Jesus verspricht seinen Jüngern einen Beistand, einen Begleiter, wenn er sie verlässt. Nämlich den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Ich will euch nicht, das ist das bekannte Wort Jesu, als Waisenkinder zurücklassen, sondern ich komme zu euch. Kinder Gottes sind keine Waisenkinder, sondern Kinder Gottes sind beschenkte Menschen mit der Begleitung Gottes. Trauer kommt auf, Abschied nehmen und viele andere Dinge. Und deshalb, und damit schließt eigentlich diese Begegnung mit seinen Jüngern, deshalb betet Jesus wie ein hoher Priester für seine Jünger, für seine Nachfolger, für sein bedrohtes Volk, das er zurücklässt, aber dass sie nicht alleine bleiben. Lest mal Johannes Kapitel 17. Und dann gehen sie hinaus in den Garten Gethsemane, an den Ölberg. Ein Garten, den es auch heute noch gibt, wo Jahrhunderte, ja Jahrtausende alte Ölbäume stehen. Und dort erfolgt die Verhaftung Jesu, sein Verrat durch Judas, die Verhaftung und die Gefangennahme und das Abführen am späten Abend, wahrscheinlich bei Dunkelheit. Deshalb sind die mit Fackeln und mit Lampen gekommen, damit sie überhaupt was sehen in der Dunkelheit. Und die Gefangennahme und die Verhaftung, die Abführung in den sogenannten Palast des Hohenpriesters. Auch diesen Palast kann man heute unter Anführungszeichen als Palast noch sehen. Vor allem ein Gefängnis bei der sogenannten Kirche zum Hahnenschrei, in dem Jesus den Rest der Nacht wahrscheinlich verbracht hat. Dann kommt der Freitag. Ich gehe nur auf den ersten Teil hier ein. Am Freitag, so berichtet uns Johannes Kapitel 18, Vers 28, sehr früh am Morgen holen sie ihn aus seinem Verlies oder aus seinem Gefängnis heraus und es beginnt das erste jüdische Verhör vor Hannas. Da hat uns letztes Mal der Christian ein bisschen eingeführt in dieses Verhör. Das Verhör vor Hannas, dem jüdischen Hohenpriester, dann vor Kaiphas, dem zweiten jüdischen Hohenpriester, dann das dritte Verhör vor dem sogenannten Hohen Rat oder vor dem Sanhedrin. Wahrscheinlich war dieses nicht mehr dort, sondern ein Stück weiter im Tempel, in der sogenannten Halle Salomos. Von dort wird er weitergeführt und weitergeschleift, hätte ich bald gesagt, nachdem er dort bereits verspottet und sozusagen in diesen Prozess einverleibt worden ist, nachdem er von der Verkündigung bzw. von der Verleugnung des Petrus nicht nur gesprochen hat, sondern sie auch geschehen ist im Hof des Hohenpriesters und man bringt ihn letztlich zu Pilatus. Zu Pilatus. Auch davon haben wir in unserer letzten Predigt gehört. Und dieser Pilatus hat ihn verhört und unser heutiger Predigttext kommt jetzt dran aus Johannes Kapitel 19, die Verse 1 bis 16. Wer seine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen. Ich möchte den Text einmal vorlesen. Als ihn die hohen Priester und die Knechte sahen, schrien sie, kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, ich lese von Anfang an, Entschuldigung. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden. Und schlugen ihn ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand und Pilatus spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Als ihn die Hohenpriester und die Knechte sahen, schrien sie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus dies Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien, lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht, denn wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Als Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus, setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber am Rüsttag für das Passafest um die sechste Stunde, also 12 Uhr mittags, und er spricht zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie schrien aber, weg, weg mit dem, kreuzige ihn, spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König als den Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Punkt 1, verurteilt trotz Unschuld. Darauf ist Christian in der Predigt am vergangenen Sonntag sehr deutlich eingegangen. Verurteilt trotz Unschuld. Dreimal lesen wir im Verhör des Pilatus die Aussage und den Ausspruch: Ich finde keine Schuld an ihm. Ich finde keine Schuld an ihm. Es ist sehr interessant, in den anderen Evangelien nachzulesen, wie dieser Ausspruch zustande kam. Pilatus ist einer, der sehr unsicher ist, der sowohl dem Volk als auch dem römischen Staat Genüge tun möchte. Ein Mensch, der es allen recht machen will. Und deshalb läuft er immer hin und her. Immer hin und her. Rein ins Prätorium, raus zum Volk. Rein ins Prätorium, raus zum Volk. Verhör Jesu, Mitteilung an die Menschen. Und letztlich kommt ihm sogar noch seine Frau zu Rate und zu Hilfe und die sagt zu ihm oder lässt ihm ausrichten: Lass die Hände von diesem Menschen, denn ich habe heute Nacht einen schweren Traum seinetwegen erlitten. Und Pilatus, und das ist wohl der Höhepunkt und Ausdruck dessen, dass er keine Schuld an ihm findet, lässt sich eine Schüssel mit Wasser kommen und bis heute ist dieses Sprichwort erhalten geblieben. Er wäscht seine Hände in Unschuld und sagt: Ich finde keine Schuld an ihm. Und dennoch ist die Volksmenge der Meinung, er muss gekreuzigt werden. Die Volksmenge, er muss gekreuzigt werden. Wie schnell verurteilen wir und beschuldigen wir doch Gott in manch unseren Lebenslagen, obwohl wir wissen, dass er eigentlich unschuldig an den Dingen ist. Und wie leicht vergessen wir das Gute, das er uns getan hat. Verurteilt wird Jesus, unser König, wie es in unserem Predigttext heißt. Verurteilt wird er trotz seiner Unschuld. Und da schlägt sich dann eine Brücke in das ganze Neue Testament. Vorhin hat Martin gelesen im Kolosserbrief: Er, der eigentlich von keiner Sünde wusste, hat sich für uns hingegeben. Er hat sich für uns geißeln, wie wir gleich später sehen werden, und schlagen und kreuzigen lassen, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Schon der Prophet Jesaja sagt das. Er war schuldlos, aber er trug unsere Schuld und nahm auf sich unser Vergehen, auf das wir durch ihn Frieden hätten. Verurteilt trotz Unschuld. Zweitens, verspottet trotz Ehre. Ich habe mir die Abschnitte aus den Evangelien bezüglich der letzten Woche Jesu, das kann man jetzt einmal wegschalten, der letzten Woche Jesu in diesen Tagen in meiner Vorbereitung zur Predigt einmal durchgelesen. Ich habe den Eindruck gewonnen, ihr Lieben, dass es letztlich darum geht, in all den Fragen, auch hier im Johannesevangelium: Wer ist König? Wer hat das letzte Wort? Wem gebührt die Ehre? Wem gebührt die Anbetung? Wem gebührt unser Dienst? Und wenn man heute in Jerusalem vorbeigeht, auf der sogenannten Via Dolorosa, da kommt man zu diesem Punkt, wo man diesen Ecce Homo-Bogen sieht, noch über der Via Dolorosa. Und das ist der Bogen, wo Pilatus gesagt haben soll: Seht, welch ein Mensch, wo unterirdisch die Ausgrabungen vorhanden sind, wo Jesus herausgeführt wird aus dem Prätorium, die alten römischen Steine, die liegen noch dort mit den ganzen Spielen, die die römischen Soldaten während solch einer Kreuzigung gespielt haben. Und schließlich geht es darum, wer ist König bis zum Schluss im Leben Jesu. Als Pilatus, dieser hin- und hergerissene Mensch, der ihn trotz Unschuld verurteilen ließ, zum Kreuz kommt mit seinen Wachsoldaten, nachzulesen in Johannes Kapitel 19, da trägt er eine Aufschriftentafel unter seiner Hand. Und auf dieser Aufschriftentafel hat er Titulus genannt im Lateinischen. Auf dieser Tafel hat er in drei Sprachen das aufschreiben lassen, was ihm letztlich wichtig geworden ist bei dieser Gerichtsverhandlung. Und da drauf steht Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und diese Aufschrift nagelt er auf das Holzgestell, auf das Holzkreuz nach der Kreuzigung Jesu Christi. Und diese letzte Aufschrift, dieser Hinweis auf den König, nicht nur der Juden, sondern wie es in der Offenbarung steht, auf den König aller Könige und den Herrn aller Herren, die ist das größte Ärgernis für die Juden. Da kommen die hohen Priester und Schriftgelehrten, also die Elite der Religion, noch einmal zu Pilatus, dem römischen Gouverneur, und sagen, schreib nicht hin, dass er der König der Juden ist. Das stimmt nicht, sondern schreib hin, er hat gesagt, er sei es. Und dann kommt ein Wort, das habe ich mir aus meinem Lateinunterricht noch gemerkt, von hier drüben, aus der Schauerstraße, aus dem Gymnasium. Da sagt Pilatus, quod scripsi scripsi. Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Das war das Endresultat des Kampfes des Bösen gegen den König Gottes, den König, der schließlich das letzte Wort hat. Ihm gebührt die Ehre, ihm gebührt die Anbetung, ihm gebührt das, was wir Macht und Zuspruch nennen. 10-mal in diesem Bericht im Johannesevangelium Kapitel 19, wenn ihr euch das anstreichen wollt in eurer Bibel, dann tut das, geht es immer wieder um den König, um den, der das letzte Wort hat. Und genau darum geht oder darauf zielt auch der Spott der römischen Wachmannschaft und des ganzen Volkes hin. Wir lesen hier, als sie Jesus sahen, als er herausgeführt wurde von Pilatus, da entstand ein römisches Ritual, das bei Kreuzigungen immer und immer wieder angewendet wurde, aber auch bei anderen Gerichtsurteilen, ein römisches Gerichtsritual, nämlich die Verspottung dessen, der verurteilt war und der hingerichtet werden sollte. Und was taten sie? Im Einzelnen wird uns das hier im 19. Kapitel berichtet. Das erste war, sie flochten eine Krone. Aber statt aus Gold und Juwelen bestand die Krone aus Dornen. Das zweite war, sie zogen ihm einen Purpurmantel an. Statt einen königlichen Prunkgewand war das ein Mantel in roter, grellroter Farbe, den man überall sehen und entdecken konnte. Und statt dem königlichen goldenen Zepter, mit dem der König sonst Gnade oder Gericht andeutete, gab man ihm, so lesen wir im Markus-Evangelium, ein Rohr. Wahrscheinlich war das ein Bambusrohr oder irgendetwas Ähnliches in die Hand, womit man ihn schließlich dann auch auf den Kopf schlagen konnte. Und statt der Anbetung und der Huldigung wurde er, so lesen wir im Matthäus-Evangelium, angespuckt und angespien und verachtet und verspottet. Das war das Letzte, was es hier heißt. Sie spotteten ihn und lachten ihn aus, statt ihn zu loben und zu preisen. Wer ist der König? Wer hat das letzte Wort? Das ist die Generalfrage im Leben Jesu von Anfang an gewesen, ihr Lieben. Als er geboren wurde in Bethlehem, da kommen die Weisen aus dem Morgenland und sie stellen dem hohen Priester und damals dem Herodes Auch Herodes kommt wieder vor bei der Kreuzigung, aber das war sein Nachfolger, nicht mehr der Erste. Sie stellen dem Herodes eine wichtige Frage. Wo ist der neu geborene König der Juden? Im Leben Jesu ging es immer wieder darum, entweder ich nehme ihn an als meinen König, ich bete ihn an, ich huldige ihm, ich bringe ihm meinen Dank, ich gehöre zu ihm, oder hinweg mit ihm und kreuzige ihn. Das sind die beiden Alternativen, die uns dieser Text heute vorstellt. Und vielleicht ist es die Frage, die auch uns immer wieder beschäftigt. Das dritte, verworfen trotz Liebe. Mich beeindruckt immer wieder oder bewegt immer wieder dieses Wort Kreuzige. Das klingt so hart, das klingt so endgültig, zumindest für die, die es aussprechen. Das klingt so niederträchtig, das klingt so abweisend und so ablehnend. Obwohl Jesu ein König war, war er nicht ein üblicher König, ein gewöhnlicher König. Ich habe nachgelesen und habe entdeckt, als Jesus einzog in Jerusalem, wie zog er da ein? Reitend auf einem Esel. Und die meisten der Künstler, die dieses Bild im Laufe der Geschichte gemalt haben, haben ihn so gemalt, dass er seitlich sitzend auf dem Esel einzieht. Erstens war der Esel nie ein Kampftier, nie in der Geschichte, sondern das Kampftier war immer das Pferd. Wenn jemand seitlich auf einem Esel saß, auch auf einem Pferd übrigens, dann war das immer Ausdruck einer friedlichen, liebevollen Zuwendung und Absicht. Deshalb, so hat man in der Kunst auch entdeckt, werden die Damen, die reiten, immer mit einem seitlich sitzenden Reitsattel dargestellt. Also die Damen kommen immer in friedlicher Absicht zu uns, keine Angst. Also Jesus kam vom Ölberg herab nicht auf einem gesattelten, kampftüchtigen Gaul, sondern er kam seitwärts sitzend auf einem jungen Esel als Ausdruck der Liebe und der Zuwendung und des Friedens. Und als er auf dem Ölberg bergab ritt auf diesem Esel, da lesen wir, dass er stillstand und sagte: Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel versammelt. Da soll mir einer erzählen, dass das ein kriegerischer Akt ist. Ganz im Gegenteil. Wie oft wollte ich euch zu mir rufen, unter meine Geborgenheit, unter meinen Frieden, unter meinen Schutz, unter meinen Segen. Aber ihr habt nicht gewollt. Und jetzt ist die Stunde vorbei, die zu eurem Frieden dient. Ja, das Wort "so sehr hat Gott die Welt geliebt" hat hier seinen Höhepunkt gefunden. Und trotzdem ist diese Liebe verworfen worden. Kreuzige ihn. Das war der Hinweis und das war der Wunsch der Volksmenge. Und ihr Lieben, ich habe mir gedacht, die Mehrheit hat nicht immer recht. Die Mehrheit hat nicht immer recht. Jesus wurde verworfen trotz Liebe. Meine Frage zum Schluss meiner Predigt: Wie gehen wir mit Jesus um? Ist er dein und mein König geworden? Oder rufst du auch Kreuzige ihn? Ich möchte euch vorschlagen, lest in diesen Tagen der Passionswoche, in der kommenden Woche einmal die Berichte der Evangelien über diese letzte Woche. Es ist berührend und erfreulich und dankbar wird man zugleich, wenn man das tut. Und wenn du Jesus bekennst und bezeugst, ich gehöre zu ihm, er ist mein König, echt, ehrlich, von ganzem Herzen, dann hast du heute eine besondere Gelegenheit, auch das zu bekennen, indem du teilnimmst am Abendmahl. Wenn das aber nicht der Fall ist, so habe ich in meinem Konzept zum Schluss geschrieben, dann lass es lieber bleiben. Denn der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Unser König Jesus wird verurteilt, das ist das Thema des heutigen Predigttextes gewesen. Aber andererseits ist Jesus immer noch der, der sich als König jedem Menschen anbietet, der zu ihm kommen möchte. Amen.